Hallo und herzlich willkommen zu Zins und Zaster, dem OnVista-Podcast rund ums Thema Zinsen und Anleihen. Mein Name ist Georg Buschmann und ich leite die Redaktion bei OnVista. Wer diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hat, der weiß, Anleihen sind besondere Wertpapiere, weil sie an ihrem Laufzeitende zurückgezahlt werden. Das unterscheidet sie zum Beispiel von Aktien, aber auch von den meisten Fonds oder ETFs. Seit knapp einem Jahr gibt es in Deutschland aber auch die Möglichkeit, ETFs zu kaufen, die ein festes Ablaufdatum haben, am Ende der Laufzeit also zurückgezahlt werden. In dieser Folge erfahrt ihr, wie genau sie funktionieren, welche Vor- und Nachteile sie haben und wie ihr sie handeln könnt. Und wie immer bin ich heute nicht allein. Mir aus London zugeschaltet ist heute Lukas Arnert von der Fondsgesellschaft DWS. Guten Tag, Herr Arnert.
Ja, hallo, freut mich sehr, dabei zu sein.
Herr Arnert, bevor wir gleich inhaltlich ins Thema reingehen, ein Wort zu Ihnen. Sie firmieren ja als Passive Product Specialist bei der DWS. Was kann ich mir darunter genau vorstellen?
Also bei uns im Team dreht sich alles eigentlich um passive Anlagestrategien. So das typische Vehikel, das ja viele kennen, das ist der ETF. Und ein ETF, der funktioniert ja sehr mechanisch, der befolgt ein Regelwerk. Und ich arbeite eben in dem Team, wo genau dieses Regelwerk abgestimmt wird, um dann eben sicherzustellen, dass ja die Strategie auch das ist, was der Investor eigentlich als Ziel verfolgt.
Jetzt stelle ich mir ja unter einem ETF in erster Linie mal zum Beispiel einen ETF auf den DAX oder auf den MSCI World vor, ganz plain und simple. Da gibt es ja sozusagen nicht so viel zu tun. Was sind denn noch so ein bisschen ausgefallenere Formen davon?
Ja, genau. Also der Klassiker sind weiterhin natürlich so die Aktien-ETFs und da so die Standardbausteine, die man eben im Portfolio braucht. Ein DAX, ein S&P 500 etc. Das ist auch die Kategorie, die weiterhin am ETF-Markt natürlich am größten ist. Die letzten Jahre hat ein Großteil des Wachstums aber dann eigentlich woanders stattgefunden. Also gerade jetzt, wenn es so um spezialisiertere oder auch ein bisschen mehr auf Granularität fokussierte Strategien geht, auf der Aktienseite einer der großen Trends sicherlich so thematisches Investieren.
Das also zugänglich zum Beispiel künstliche Intelligenz,
genau.
Internetsicherheit. Also,
genau, solche Themen. Und die erfordern dann ja eine ganz andere Herangehensweise, weil man hier eben nicht mehr praktisch top-down einen Index eben nimmt oder dann zusammenschneidet. Ganz klassisches Beispiel wäre das Sektorinvestieren. Da nimmt man ein MSCI World Ausgangsuniversum und schaut dann zum Beispiel nur in den Informationstechnologiebereich. So geht man hier gar nicht mehr vor, sondern man sucht eben wirklich die relevantesten Titel über verschiedene Branchen und Länder hinweg. Und ja, das erfordert einiges an Abstimmungen, Testen, bis dann so ein Regelwerk auch dann gegossen werden kann in den ETF.
Also da baut man sich den Index, den der ETF abbilden soll, sozusagen selbst.
Das machen wir nicht ganz alleine. Das findet dann immer in Zusammenarbeit natürlich mit den Indexanbietern auch statt. Also MSCI oder S&P, das sind da eine der großen Namen. Da gibt es aber noch viele andere. Wir schauen uns genau an, welche Datensets stehen hier zur Verfügung. Wir sind in der Konstruktion dieser Strategie dann oft sehr eng mit eingebunden. Aber das Wichtige, und das zeichnet ja den ETF auch aus, am Ende ist alles sehr transparent. Der Aufsatz dieses Index, der erfolgt natürlich durch den Indexanbieter und der ETF, der verfolgt dann eigentlich nur noch den Index. Also sobald dieses Regelwerk einmal fertig ist, haben wir dann auch nicht auf monatlicher Basis damit irgendwas zu tun, sondern deshalb ist es eben auch so wichtig, dass das Regelwerk initial richtig abgestimmt ist.
Jetzt haben wir ja in erster Linie über Aktien-ETFs gesprochen, aber heute im Podcast soll es natürlich um Anleihe-ETFs gehen und da genau um Laufzeit-ETFs, also ETFs, die ein festes Ablaufdatum haben und dann zurückgezahlt wird. Vielleicht können Sie uns einmal mitnehmen, wieso gibt es die überhaupt und wie funktionieren die?
Sehr gerne. Erstmal, warum gibt es sie? Es gab die eigentlich schon immer, diese Art des Investierens. Ist nicht komplett neu, gab es auch schon vor 10 Jahren große Produkte drauf, die genau eben das abbilden. Ich glaube, was jetzt diesmal eben neu dazukommt oder wo der Anreiz aktuell liegt, ist natürlich dieses Zinsumfeld, das veränderte Zinsumfeld, was wir sehen, eben richtig zu nutzen und investierbarer zu machen, indem man so eine gewisse Art an Vorhersehbarkeit eben dann auch im Produkt schafft, dass man eben ein Produkt hat, was ein spezifisches Laufzeitende dann eben aufweist.
Was steckt denn im ETF letztendlich drin? Also dass es ein konkretes Ablaufdatum hat, hat ja vermutlich mal den Grund, dass die Anleihen, die da drin stecken, alle zu einem ähnlichen Zeitpunkt fällig werden, oder?
Genau, das ist völlig richtig. So schafft man das dann eben. Man kauft ein Portfolio, also einen breiten Korb an Anleihen. In dem Fall, und auf die Produkte, auf die wir uns hier fokussieren, geht es um Unternehmensanleihen, also von Unternehmen emittierte Anleihen, die alle ein sehr ähnliches Ablaufdatum haben. Und wenn man die eben breit investiert dennoch, also da geht es oft um mehrere hundert Anleihen, die wir dann da zusammen bündeln können, dann hat ja immer noch dieses Gesamtkonstrukt ein sehr ähnliches Profil, nämlich dass eigentlich das Endlaufzeitdatum in einen engen Zeitraum fällt. Das sind 12 Monate bei uns. Also man hat eben ein Set an Anleihen, was man dann kauft und eben dann 2029, 30, 31, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, dann eben ausläuft.
Genau, also dann sind im ETF letztendlich Anleihen drin, eine Anleihe von Unternehmen A, die im Januar 2032 zum Beispiel fällig wird, von Unternehmen B eine, die im Februar 2032 fällig wird. Und der ganze ETF, der wird dann zurückgezahlt am Jahresende 2032 zum Beispiel, oder?
Genau, also ich meine, von der Produktstruktur zielen wir natürlich auch darauf ab, möglichst viel von dem typischen Anleiheninvestment eigentlich beizubehalten. Und da ist ganz klar der grundlegende Aspekt diese Rückzahlung, die am Ende stattfindet. Und genau so ist das hier dann jetzt auch bei den ETFs gedacht. Diese ETFs, die haben ein fixes Ende. Und zu diesem Ende wird alles, was dann noch im Fonds ist, eben dann pro rata an die Anteilseigner auch wieder zurückgezahlt. Ganz anders als ein typischer ETF, der ja eigentlich so ein bisschen so ein revolvierendes Instrument ist und für immer und ewig bestehen soll.
Gibt's genau, halt also revolvierend bedeutet in dem Zusammenhang, dass die, wenn eine Anleihe fällig wird und der Fonds die zurückbezahlt bekommt, dass das Geld dann wieder investiert wird in Anleihen, die dann wieder, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Jahre laufen.
Exakt, genau. Also ein typischer ETF, der zielt ja immer darauf ab, eigentlich den Markt abzubilden. Auf der Anleihenseite, jetzt wenn wir so auf Euro-Unternehmensanleihen zum Beispiel schauen, dann, wenn man da den breiten Markt sich anschaut, sind das über 3600 Anleihen. Und ein großer ETF hat auch praktisch fast genau so viele Anleihen eben dann in seinem Portfolio mit drin. Und genau, dann gibt es dieses Regelwerk, was eben so funktioniert. Jegliche Anleihe ist erstmal zulässig für den Index, solange grundlegende Liquiditätskriterien etc. erfüllt sind. Aber wenn eben eine Anleihe ausläuft, wird die aus dem Index entfernt. Wenn es neue Emissionen gibt, dann kommen die mit wieder in den Index hinein. Und dann bleibt man immer ungefähr bei einer ähnlichen Anzahl an Anleihen, aber die haben auch ähnliche Charakteristiken dann über eigentlich die Halteperiode. Also so die gemischte Laufzeit dieses Indexes, die ändert sich dann nicht grundsätzlich. Und da sind wir hier jetzt eigentlich am komplett anderen Ende unterwegs, wo wir eben nur ein ganz spezielles Set an Anleihen überhaupt erstmal in den Index aufnehmen und die eben alle dann auch dieses feste Auslaufdatum haben und eben nicht mehr dann ersetzt werden im revolvierenden Mechanismus.
Genau, ich habe mich ja hier schon mal geoutet als Inhaber eines US-Staatsanleihenindex, der in 7- bis 10-jährige Staatsanleihen investiert. Und das bedeutet eben, wenn eine Anleihe weniger als 7 Jahre Restlaufzeit hat, dann nimmt der ETF das Geld, verkauft die und investiert dann wieder in Anleihen, die eben dieses Kriterium 7 bis 10 Jahre Restlaufzeit erfüllen, sodass ich immer in dieser Spanne investiert bin. Und bei Laufzeit-ETFs ist es genau nicht so, sondern da bleiben die Anleihen sozusagen von Anfang bis Ende gleich. Richtig?
Fast richtig. Es gibt so grundsätzliche, ich nenne sie jetzt mal Wartungsmechanismen, die so ein ETF mit sich bringt oder die das Indexregelwerk eigentlich mit sich bringt, die werden trotzdem durchgeführt. Also klassischer Fall jetzt hier wäre, wir schauen auf Unternehmensanleihen, aber eben nur die mit Investment-Grade-Rating. Es gibt aber dann durchaus einzelne Fälle, wo eine Anleihe eben herabgestuft wird in den Hochzinsbereich. Sowas würde auch innerhalb der Produktlebenszeit berücksichtigt und eben auch korrigiert werden. Heißt, am Ende des Monats würde eine solche Anleihe dann typischerweise entfernt werden. Gleichzeitig gibt es aber vielleicht auch neue Anleihen, die relevant sind für genau dieses Ablaufdatum. Also wenn wir eben auf den September 2031 schauen, dann gibt es sicherlich in ein paar Jahren auch nochmal eine Anleihe, die dann zu dem Zeitpunkt mit kurzer Laufzeit begeben wird. Aber auch weil die dann eben in dieses Fenster reinfällt, bleibt die relevant und kann mit aufgenommen werden. Somit sind wir immer eigentlich diesen Grundprinzipien noch treu, die der ETF dann eben auch die den ETF ausmachen, sprich möglichst breit. Alle Anleihen werden mitgenommen, die dann eben genau dieses Fenster fallen. Und gleichzeitig, der Investor kann sich sicher sein, dass es eben zum Beispiel weiterhin ein Produkt mit Investment-Grade-Rating bleibt und eben nichts im Hochzinsbereich investiert wird.
Okay, also wenn eine Anleihe oder ein Anleihe eben intent sozusagen sein Rating verliert und nicht mehr Investment-Grade geratet ist, dann könnte man die Anleihe auch austauschen, obwohl sie noch nicht fällig ist. Haben wir jetzt an der Stelle einmal verstanden und ich würde ganz gerne die Zeit nutzen, um unseren Disclaimer unterzubringen. Wir machen hier natürlich Information und Unterhaltung, aber keine Anlageberatung. Also für Entscheidungen, die ihr aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trefft, können wir natürlich keine Haftung übernehmen. Das ist euer eigenes Risiko. Was mich natürlich besonders interessiert bei dem ganzen Thema, gerade weil es ja in der letzten Zeit relativ niedrige Renditen gab, ist das ganze Thema Kosten. Also ein ETF hat ja typischerweise auch laufende Kosten, Verwaltungsgebühren etc. Wie sehr mindern die Rendite? Was muss ich da so einkalkulieren?
Verglichen mit dem Zinsniveau, an dem wir inzwischen angekommen sind, sind dann die Kosten relativ gering. Also jetzt, wenn wir auf die spezifischen Produkte von uns da schauen, dann wären das zum Beispiel 12 Basispunkte sind das für uns, also 0,12%, die das dann pro Jahr in der Managementgebühr eben veranschlagt.
Würde also bedeuten, wenn ich jetzt einen Anleihekorb habe, der über 10 Jahre läuft und 3% Rendite brutto bringt, dann würde ich mit dem Laufzeit-ETF auf diese Anleihen netto 2,88% Rendite machen, richtig?
Genau, also so kann man sich das ungefähr schon mal durchrechnen. Dann der ETF ist ja, typischerweise wird der dann an der Börse gekauft, also der wird zu einem gewissen Spread dann eben erworben. Den sollte man auch noch mit berücksichtigen. Also je nachdem, wie der dann ausschaut, typischerweise redet man da auch noch mal vielleicht so von 0,1 bis 0,15%, die dann einmalig sozusagen noch diese Ankauf- und Verkaufsspanne eben mit abdecken, der man sich bewusst sein sollte.
Genau, und obendrauf muss ich auch noch rechnen, dass ich, wenn ich ETFs kaufe, natürlich auch Handelsgebühren in verschiedenen Höhen mit einplanen muss, je nachdem, bei welchem Broker und über welche Börse ich kaufe. Dann kommen wir vielleicht einmal zu den Unterschieden zwischen einem normalen Anleihe-ETF und einem Laufzeit-ETF oder vielleicht auch zwischen einem Laufzeit-ETF und einer Anleihe. Also der Vorteil eines Laufzeit-ETFs gegenüber einer Anleihe ist ja, glaube ich, relativ klar, einfach, dass man diversifizierter ist mit einem einzelnen Investment. Wenn ich jetzt nur eine Porsche-Anleihe kaufe für 10 Jahre, dann bin ich ja komplett von der Bonität dieses Unternehmens abhängig, wohingegen man bei Laufzeit-ETFs dann neben Porsche vielleicht noch 99 andere Emittenten im ETF hat. Das ist ja da sozusagen der Trade-off. Aber wieso ist es attraktiver, in so einen Laufzeit-ETF zu investieren, oder kann es attraktiver sein, als in einen normalen Anleihe-ETF, der eben nicht am Laufzeitende zurückgezahlt wird?
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurückgegangen, sogar zu der Einzelanleihe nochmal. Völlig richtig. Also wir haben die breitere Diversifikation. Wir haben aber auch eben die Möglichkeit, zum Beispiel Charakteristiken nachzubilden, die einzelne Anleihe gar nicht aufweist, weil wir eben diesen Pool haben. Typisches Beispiel wäre jetzt die Ausschüttung. Eine normale Unternehmensanleihe, die in Euro begeben wird, die zahlt typischerweise jährlich ihren Coupon. Dann hat man also einmal pro Jahr noch diese Couponzahlung neben der Rückzahlung, die dann am Ende stattfindet. Weil wir jetzt hier ein breites Portfolio abdecken können, können wir eben auch diese Couponzahlung häufiger ausführen. Bei uns wäre das vierteljährlich, hat man also dann seine Einkommensquelle. Das ist sicherlich da einer der Unterschiede und natürlich noch die Erreichbarkeit auch. Also klar, es hat sich viel getan, auch gerade in Deutschland im Hinblick auf praktisch den Stückehandel von Unternehmensanleihen. Das sind ja typischerweise große Tranchen, die da gehandelt werden müssen. Das ist bei manchen Plattformen inzwischen nicht mehr der Fall. Die Zugänglichkeit
zum Beispiel, genau.
Genau, die Zugänglichkeit allgemein würde ich aber weiterhin eigentlich als schwierig einstufen für praktisch so den typischen Privatinvestor. Und da schafft der ETF natürlich schon mal viel Abhilfe, weil der eben mit einem NAV von 10, 15, 20 Euro in ganz anderen Inkrementen dann auch gehandelt werden kann als so eine typische Einzelanleihe.
Okay, das ist sozusagen einmal der Vorteil gegenüber einer einzelnen Anleihe. Aber wie sieht's aus mit normalen, mit einem Laufzeitende versehenen ETFs?
Genau, da sind wir dann eigentlich wieder genau bei dieser Grundidee des revolvierenden Investments gegenüber eigentlich einem, was einen festen Endzeitpunkt hat. Das hat dann viel mit dem Zinsrisiko auch zu tun, was dann im Produkt eben besteht. Also wenn man sich jetzt mal einen typischen Anleihe-ETF anschaut, also zum Beispiel diesen 7- bis 10er Fonds auf US-Staatsanleihen, dann hat der ja über die gesamte Haltedauer dieses Kriterium, also dass eben die Laufzeit dann da im Mittel bei 8, 8,5, wie auch immer, dann steht. Und wenn sich eben Zinsen ändern, dann hat man also dieses Zinsänderungsrisiko. Und das macht die Vorhersehbarkeit einer solchen Anlage jetzt gerade über kurze und mittlere Horizonte relativ schwierig, weil eben der Zinspfad, und das hat man ja auch die letzten Jahre dann gesehen, der kann sich auch mal ändern. Und wenn man eben dann das Geld oder die Anlage abrufbar haben möchte zum gewissen Zeitpunkt, dann kann so eine Überraschung einem auch dann ein bisschen den Strich durch die Rechnung machen. Und das hat was zu haben.
Kann ich bestätigen aus eigener Erfahrung. Ich glaube, den ETF habe ich vor 10 Jahren gekauft. Wir sind jetzt immer noch knapp unter Einstand, weil einfach die Zinsen so stark gestiegen sind und spiegelbildlich dazu natürlich der Kurswert von 7- bis 10-jährigen Anleihen gefallen ist.
Und genau, das gilt jetzt nicht nur für eben einen sogenannten Laufzeiten-ETF, also wo man also so ein Band sich rausschneidet, 7 bis 10, sondern das lässt sich eigentlich auch für den breiten Markt sagen, weil auch dieses Universum mit 3600 Anleihen, was ich eingangs erwähnt hatte, auch das verändert sich über den Zeitraum nicht sonderlich groß. Und dann investiert man eben heute in ein Produkt mit 5 Jahren Restlaufzeit und das hat in 5 Jahren auch noch 5 Jahre Restlaufzeit, so gemittelt über das Portfolio hinweg, heißt das Zinsänderungsrisiko bleibt eigentlich konstant und eben die Vorhersehbarkeit leidet etwas. Wenn man jetzt das umdreht und sagt, man hat ein Portfolio, was ausläuft, dann laufen ja tatsächlich auch die einzelnen Anleihen immer weiter runter. Die kommen immer näher ihrem eigentlichen Fälligkeitsdatum und der große Effekt ist, dass dann eben das Zinsrisiko damit rausrutscht.
Genau, also man hat sozusagen dann immer weniger Änderungsrisiko und man hat eine gewisse Planbarkeit zum Zeitpunkt, wenn man investiert, kennt man ungefähr die Rendite, die einen erwartet.
Genau, exakt.
Gut, dann haben wir jetzt sozusagen einmal herausgearbeitet, was so die Unterschiede sind, auch zu welchem Zweck man sie einsetzen kann, einfach wenn man Planbarkeit möchte und sein Risiko vielleicht breiter diversifizieren will, als wenn man Einzelanleihen kauft. Vielleicht noch die letzte Frage. Es gibt ja nicht so viele, es gibt bisher nicht so viele Laufzeit-ETFs und man kann auch bei den gängigen Suchmaschinen oder Börsentools nicht danach suchen. Also bei Onvista zum Beispiel, muss ich ehrlicherweise zugeben, kann man danach noch nicht unterscheiden. Wie kann ich denn mir überhaupt einen Überblick verschaffen über den Markt und wo kann ich Laufzeit-ETFs handeln?
An sich können die gehandelt werden, wie jeder andere ETF auch. Da tut sich gerade aber viel am Markt, also auch gerade so, was die Auflage von neuen ETFs angeht. So der ganze Trend, der ging erst letzten Herbst los. Und wir sehen jetzt, dass es in Europa schon über 30 verschiedene eigentlich gibt, die eben dann auf unterschiedliche Universen abzielen, unterschiedliche Laufzeiten etc. Vielleicht als Indikation, was da hilft, ist, dass man sich ein bisschen an der Namensgebung dieser ETFs orientiert. Dann findet man die relativ schnell. Also bei uns auf der Plattform wären das zum Beispiel Target Maturity ETFs. Und die tragen dann auch jeweils noch das Jahr mit im Namen. Also da steht dann schon drin 2031. Dann hat man eben nur genau diese Anleihen, die dann bis September 2031 eben auslaufen. Und dann ist das eben absehbar. Und so macht es eigentlich auch der Wettbewerb. Also die Jahreszahl ist eigentlich fast immer mit im Produktname mit drin. Das hilft dann schon mal. Wo man aber eben hingucken sollte, ist dann zum Beispiel das Universum. Also wir bieten das eben auf Unternehmensanleihen an. Man kann das theoretisch auch auf Staatsanleihen so ein Produkt bauen oder auf die Hochzinsanleihen. Deshalb da durchaus dann auch nochmal eben die Durchschau machen, was ist denn im Portfolio drin.
Ja, beim Konkurrenten BlackRock heißt es, glaube ich, iBonds, die Laufzeit-ETFs. Das noch als abschließender Hinweis von meiner Seite. Herr Arnert, ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie uns einmal ins Thema eingeführt haben und heute mein Gast waren. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke.
Ja, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns in der kommenden Woche an dieser Stelle wieder. Wir freuen uns natürlich wie jede Woche darüber, wenn ihr uns Feedback, Kritik, Anregungen gibt und uns eine Bewertung und ein Abo dalasst. Und damit sage ich für diese Woche Tschüss und bis zum nächsten Mal.